Es ist für mich immer eine spezielle Herausforderung, über einen sehr bekannten Text sprechen zu dürfen. Beziehungsweise über eine schon sehr bekannte biblische Geschichte. Und ich möchte aber Sie herausfordern. Lehnen Sie sich jetzt nicht innerlich zurück, wenn die Erzählung vom Fischzug des Petrus zu hören ist, die eben für den heutigen Sonntag vorgegeben ist. Also nicht im Sinne von, das kenne ich ja schon, jetzt kann ich abschalten. Sondern im Sinne von, diese Geschichte kenne ich schon, jetzt bin ich gespannt, was ich Neues darin entdecke. Ich lese aus Lukas 5 die ersten Verse. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander gemacht hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Erinnern Sie sich noch daran, was wir vorhin gesummt, beziehungsweise Sie hoffentlich gesungen haben? Segnen und mehren, Unheil verwehren sind seine Werke und Taten allein. Eine solche Strophe wird normalerweise mit Inbrunst geschmettert, denn darüber sind wir uns einig. Wir haben einen Gott, der nicht in erster Linie etwas von uns fordert, sondern der segnet und mehrt. Umso schwieriger wird es dann, wenn wir gegenteilige Erfahrungen machen, Erfahrungen von Misserfolg. Und genau damit setzt doch unsere Geschichte ein. Vor wenigen Jahren konnte man das tatsächlich noch beobachten auf Israelreisen, wenn man am See Genezareth untergebracht war und früh genug morgens aufstand. Da sah man sie, die Fischer am Ufer. Leute, die in Gruppen zusammenstehen und ihre Netze waschen. Und man muss aufpassen, diese biblische Welt jetzt nicht romantisch zu verklären, sondern sie als das zu sehen, was sie war, der Arbeitsplatz von einfachen Leuten. Männer mit rauen Händen waren das, die ihr Tagwerk abschlossen. Beziehungsweise genauer gesagt ihr Nachtwerk, denn sie waren Schichtarbeiter, die nachts tätig sein mussten. Und jetzt, wie jeden Morgen, die Boote und Netze für den nächsten Nachtfang vorbereiteten. Alltag war das. Keine Sonntagserfahrung, kein Kirchgang, keine große religiöse Inszenierung, nein, banaler Alltag. Und leider auch darin Alltag, dass sie mal wieder nichts gefangen hatten. Eben nicht Segen, sondern Misserfolg. Ja, wir sollten beim Stichwort Segen nicht vergessen, dass in der Bibel mit Segen zunächst einmal direkt Erfolg gemeint ist, beruflicher wie auch persönlicher Erfolg. Jesus gibt dann dem einen unter den Fischern zunächst einen kleinen Job. Er braucht sein Boot. Und dann macht er ihm anschließend Mut, doch seine Arbeit wieder aufzunehmen. Fahre hinaus und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Ich glaube, das braucht nicht viel Erklärung. Wer von uns einmal richtig Misserfolg hatte, weiß, was hier geschieht. Das kann ganz schön anstrengend sein, sich jetzt nochmals aufzuraffen nach einem Fehlschlag. Vor allem, wenn man damit in der Minderheit ist, allein ist. Aber viele von uns wissen auch, wie viel das ausmacht, wenn da einer ist, der einen anspricht und einem Mut macht in einer solchen Situation. Einen motiviert und wieder zurückführt ans Werk. Lass dich nicht kleinkriegen, das wird schon. Solche Menschen brauchen wir. Und hier ist es nicht nur irgendein Mensch, sondern der menschgewordene Gott, der so redet. Hören wir diese Geschichte also ruhig als göttlichen Motivationsimpuls. Manchmal braucht es so etwas. Einen Aufgehtsschubser, wenn mal wieder der Misserfolg durchschlägt. Jesus als Resilienztrainer, so würden wir das heute in unserer Sprache sagen. Aber das ist gar nicht das Entscheidende in unserer Geschichte. Denn was jetzt passiert, lässt sich doch gar nicht mehr damit beschreiben, dass nun Simon, der ja dann später Petrus genannt wird, dass dieser Simon vom nächtlichen Misserfolg hingeführt wird zu einem großartigen Erfolg mit vollem Netz. Es geht in dieser Geschichte plötzlich gar nicht mehr um den Gegensatz von Erfolg und Misserfolg. Es geht um die Erfahrung einer völlig neuen Dimension. Simon erlebt ein Wunder und er erlebt es ausgerechnet in dem Bereich, in dem er am besten zu Hause ist, wo er sich auskennt und urteilen kann. Was hier mit ihm geschieht, ist ihm schlicht unheimlich, denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Das ist es, worüber wir nicht so schnell und so leicht hinweggehen sollten, wenn wir diese Geschichte lesen. Dieser Fischer und seine Männer haben das, was damals geschah, zunächst und zuerst als etwas erlebt, worüber man erschrickt, als Bedrohung. Denn sie sahen Gott am Werk. Und zwar nicht den Gott, wie sie ihn schon lange kannten, nicht den Gott, von dem sie schon immer wussten, wie und wo er einem begegnet, sondern sie erlebten den Gott, der die üblichen Abläufe, die Routinen ihres Lebens durcheinander brachte und sie erschüttert wurden, sodass ihre bisherige Souveränität, ihre Lebenssicherheit ins Wanken geriet. Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber wohlgemerkt, Simon sagt das nicht wirklich abwehrend. Er rennt hier auch nicht fort. Was man jetzt ja normalerweise erwarten würde, wenn jemand von Furcht gepackt ist. Nein, er stammelt jenen Satz, als er sich vor den Füßen Jesu niedergeworfen hat. Und darin liegt das ganze Geheimnis dieser Begegnung. Simon kniet nieder und sagt zugleich, geh bloß weg von mir. Und das ist der entscheidende Moment, den Sie bitte neu hören sollten in unserer so bekannten Geschichte. Ist Ihnen auch aufgefallen, wie parallel die Berufung von Simon zur Berufung von Jesaja erfolgt? Die Art der Gottesbegegnung ist dort ja eine ganz andere. Ich sah den Herrn sitzen, hoch und erhaben auf dem Thron, heißt es beim Propheten. Aber die Reaktion ist die gleiche. Weh mir, ich vergehe. Ich bin unreiner Lippen. Ich kann vor dir, dem heiligen Gott, nicht bestehen. Beide Male geht es um eine Gottesbegegnung. Und beide Male führt das gleichzeitig zu einem Niederknien, einem Erschrecken. Ich bin ein sündiger Mensch, sagt Simon. Offensichtlich gehört beides zusammen. Die Entdeckung der Heiligkeit Gottes und die Entdeckung der eigenen Unzulänglichkeit, der eigenen Sünde. Vor dir kann ich nicht bestehen. Wahrscheinlich denken Sie jetzt, dass so etwas so weit weg ist von unserer eigenen Erfahrung. Uns begegnet Gott doch nicht mehr so durchdringend. Wo und wie sollte uns Gottes Majestät so nahe kommen, dass wir bis ins Mark darüber erschrecken? Und ich denke, wir dürfen das auch zugeben. Ja, wir erleben das kaum. Aber schon auch in der Bibel geht es hier um etwas Besonderes, das nur wenigen zuteil wird. Nicht das Grundmodell unserer Gottesbegegnung hier und heute. Aber wer weiß, vielleicht ja als Grundmodell für jene Gottesbegegnung, auf die wir alle noch zugehen, wenn wir vor unseren Herrn treten, an seinem Tag, als Eintritt in die Ewigkeit. Und so wird es wohl sein, wenn wir ganz unmittelbar der majestätischen Wirklichkeit Gottes begegnen. Wir werden staunen über seine Heiligkeit und zugleich erschrecken über uns selbst. Und genau darum geht es bei jener Berufung des Simon Petrus. Umso wichtiger ist jetzt zu hören, wie es weitergeht. Denn es bleibt ja nicht beim Erschrecken, sondern Simon hört als erstes den Zuspruch, fürchte dich nicht. Das ist die entscheidende Anrede Gottes an Simon und damit beginnt seine Berufung. Der das Erschrecken verursacht, er nimmt es selber fort. Er schiebt alles beiseite, was Todesangst auslöst und sagt, fürchte dich nicht. Und darin steckt Trost, Versöhnung, Vergebung. So wie wir nur aus der Dimension des heiligen Gottes heraus Vergebung empfangen können. Damit Sie mich jetzt nicht missverstehen. Ich sagte vorhin, der das Erschrecken verursacht. Gott zeigt sich jetzt nicht, um uns zu erschrecken. Er lauert uns nicht auf, um uns Angst zu machen. Er droht uns nicht, wie etwa ein Folterknecht, der den Gefangenen zunächst mal die Folterwerkzeuge zeigt, um ihn dann geständig zu machen, damit er seine Schuld zugibt. Ich habe darüber erst vor kurzem hier gesprochen. Gott möchte uns nicht Angst einjagen, um uns so gefügig zu machen. Paulus schreibt im Römerbrief, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Gottes Güte, also nicht die Androhung von Höllenqualen, Gottes Güte. Und doch verursacht Gottes bloße Existenz, Gottes Heiligkeit in uns Furcht, eine tiefe Erschütterung. So wie die Sonne, die mit ihrem Licht unsere Augen so überfordert, dass wir blind werden, wenn wir hineinschauen. Und die zugleich mit ihrem Licht offenlegt, wer wir wirklich sind, so dass wir zutiefst erschrecken. Ich bin ein sündiger Mensch, sagt Simon. Weh mir, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen, sagte Jesaja. Und jetzt nochmal, der das Erschrecken verursacht, er nimmt es selber fort. Derselbe Gott, der allein schon durch seine Heiligkeit den Menschen offenbart, also offenlegt, wer er eigentlich ist, der ihn entdeckt in seiner Blöße, der bekleidet ihn, damit er sich nicht mehr zu schämen braucht. Er hüllt ihn ein in sein Erbarmen. Ich habe diese Formulierung letzte Woche in einer Predigt gelesen. Sie wurde schon vor 60 Jahren über diesen Text gehalten. Ich lese nochmal. Derselbe Gott, der den Menschen entdeckt in seiner Blöße, der bekleidet ihn, damit er sich nicht mehr zu schämen braucht. Er hüllt ihn ein in sein Erbarmen. Eine schöne Sprache hatte man damals noch. In der Geschichte von der Berufung des Propheten Jesaja steht an dieser Stelle das Berühren mit der glühenden Kohle. So ist Gott, unser Gott. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, hieß es vor zwei Wochen noch im Predigtext. Wo ist solch ein Gott, der einen berührt, um einen dadurch reinzumachen und nicht um einen zu vernichten? Auch wenn die Psalmen des Alten Testamentes Gottes Gottsein zum Ausdruck bringen, stehen da immer beide Ausdrücke nebeneinander, die so widersprüchlich sind und doch zusammengehören. Gottes Majestät und sein sich herabneigen. Seine Heiligkeit und seine Zuwendung. Und nur wenn wir beides zusammenhalten, werden wir dem Gott der Bibel gerecht. Und genau darum geht es auch in unserer Gemeinde, in unseren Gottesdiensten. Darum sind wir als Kirche da, damit diese Begegnung weitergeht, die Begegnung mit dem heiligen Gott, der zugleich der gnädige Gott ist. Und in jedem Gottesdienst, den wir feiern, geschieht doch auf irgendeine Weise beides zugleich. Die Anbetung des heiligen und lebendigen Herrn, vor dem wir uns neigen und beugen, und zugleich die Anbetung der Güte Gottes, der Gnade Gottes, wie es vorhin auch im Wochenspruch hieß, die uns annimmt und aufrichtet. Aber damit ist die Botschaft von unserer Geschichte noch nicht erschöpft. Sie ist noch nicht zu Ende. Wie schon gesagt, hat die Geschichte von Simon damit angefangen, dass das Gegenüber von Erfolg und Misserfolg relativiert wurde. Niemand zählt jetzt mehr die Fische im Netz. Es geht gar nicht mehr um das, sondern es geht um das doch so viel wichtigere Gegenüber zwischen dem sündigen Menschen und dem heiligen und zugleich gnädigen Gott. Und das war für Simon auf einmal unendlich viel wichtiger als seine berufliche Situation. Und das ist nicht nur für ihn geschehen, da ist was passiert, damit es durch ihn jetzt weiter geschieht. Jesus beruft Simon mit den Worten: Von nun an wirst du ein Menschenfischer sein. Es ist, als würde hier Gott durch Jesus mit fester Hand jetzt zugreifen, den Simon dorthin stellen, wo er ihn haben möchte. Entsprechend klar und eindeutig ist jetzt auch die Reaktion von Simon. Er folgt seiner Berufung sofort ohne Bedenken. Und schon wieder sind wir zugleich bei der Begegnung mit dem heiligen Gott, wie sie bei Jesaja erzählt wird. Der wird gefragt: Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Und Jesaja antwortet ohne Zögern: Hier bin ich. Sende mich. Natürlich sind wir doch nicht Propheten, nicht Apostel. Wir sind aber Teil der Kirche Jesu Christi, die von einer solchen Sendung lebt. Die Jünger wurden berufen und die Propheten wurden berufen, weil Gott sein Volk durch die Geschichte führen wollte. Und weil auch die Kirche gerade darin lebendig bleibt, wo sie die Botschaft weiter in Bewegung hält, wo sie in neue Räume vorstößt, und sei es jetzt das Internet, wo sie auf der Suche ist nach denen, die noch gar nicht im Blick waren. Und ich bin überzeugt, dass einem jedem von uns das auch zugetraut wird, dass wir aus dem Gottesdienst herausgehen mit diesen beiden Worten über Gott, mit der Botschaft über seine Majestät, seine Heiligkeit, vor der wir uns neigen, und zugleich mit der Botschaft über Gottes Güte und Liebe, die uns aufrichtet und die wir loben. Und mit dieser Doppelbotschaft ist doch eine Aufgabe verbunden, eine Berufung. Wir wollen dafür eintreten, dass in unserer Welt nicht mehr der Gegensatz von Erfolg und Misserfolg beherrschend ist, und zugleich davon reden, wie Jesus Christus für die Erfolglosen genauso gekommen ist wie für die Erfolgreichen. Aber es kann auch sein, dass wir dafür einstehen in unserer Welt, ja mit dem ganzen Gewicht unserer Persönlichkeit dafür einstehen, dass dem heiligen Gott mehr zu gehorchen ist als den Menschen. Und das kann manchmal ganz schön herausfordernd sein. Letztlich geht es dabei immer um das Geheimnis, was in unserer Geschichte so pointiert zum Ausdruck kommt. Die beiden Worte von dem heiligen und dem gütigen Gott. Von Jesus Christus, der unsere Anbetung verdient und der uns zugleich zuspricht: Fürchte dich nicht. Und noch ein letztes. Das Bild von dem Menschenfischer, mit dem unsere Geschichte ja endet, kann leicht gehörig missverstanden werden. Als ob Petrus jetzt die Aufgabe hätte, Menschen zu fischen, sie zu packen, am Schlawittchen zu packen sozusagen. Wäre das so gemeint, würde ja besser das Bild vom Angeln verwendet werden. Wie einer seine Angel auswirft und dann den anderen wohl oder übel an Land zieht. Nein, ich glaube, wir können das Bild nicht verstehen, wenn wir nicht den Anfang jener Geschichte mit aufnehmen, wo Jesus die Entscheidung trifft, was mit dem Netz geschieht, wo Jesus ihn auffordert, auf die Höhe des Sees zu fahren und das Netz auszuwerfen. Petrus soll also jetzt nicht sein eigenes frommes Fischereiunternehmen aufmachen, sondern er soll sich mit seinen Möglichkeiten einbringen, wenn das große Netz Gottes eingezogen wird. Es bleibt Gottes Werk, das mit dem Netz getan wird. Und wir sind nur zur Mitarbeit berufen, mehr nicht, aber auch nicht weniger. Und an diesem Netz geschieht auch viel vergebliche Arbeit, zumindest Arbeit, die uns zunächst vergeblich erscheint. Und es geschehen auch Wunder bei der Arbeit an diesem Netzwerk Gottes, dass Menschen erreicht werden, dass sie hineingezogen werden. Natürlich nicht in ein Netz wie bei Fischen, die jetzt gefangen werden und schließlich nach Luft schnappen. Da hinkt das Bild. Es hat da seine Grenze. Nein, die Menschen werden hineingezogen in die offenen Arme Gottes. Und das eigentliche Wunder ist, dass Gott uns Menschen an dieser Arbeit beteiligt. Also nicht nur die Propheten beteiligt er. Nicht nur die, die er in den Tempel stellt, um seine Majestät zu zeigen, sondern er beteiligt auch die einfachen Fischer, die er an ihrem Arbeitsplatz beruft. Jeden von uns. Jeden, der sich wie Simon vor dem heiligen Gott gebeugt hat und zugleich sein Erbarmen gespürt hat. Denn der Beginn jeder Berufung ist jenes Wort Jesu, der zu uns sagt, fürchte dich nicht. Amen. Was?